Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Sammer und Basile, präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe. Viel Spaß!
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur Folge 2 von Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Mit dir, Matthias. Ich freue mich, dass du auch heute wieder an meiner Seite bist.
Dankeschön.
Das hat in der ersten Sendung sehr viel Spaß gemacht. Haben sich ja ehrlicherweise auch sehr viele Leute gemeldet, auch aus der Bundesliga. Also die Leute interessierte sehr, was du zu sagen hast. Jetzt ist 5 Wochen her. Wie war das Leben in den vergangenen 5 Wochen zu dir?
Gut, verschiedene Themen des Fußballs abgearbeitet, privat, mich um Familie und Rasen gekümmert, was ja auch wichtig ist, und dementsprechend freue ich mich auch und versuchen einfach immer ein paar Dinge zu benennen, ein paar Anregungen zu geben und vielleicht werden wir dadurch ein bisschen besser in unserem Fußball.
Bist du ein guter Rasenmäher?
Ich bin ein zumindest leidenschaftlicher Rasenmäher und versuche natürlich, dass er optisch auch gut ist und habe da jetzt jemanden gefunden, der mir hilft mit Dünger und sämtlichen Hinweisen, was gut zu machen ist, jetzt auch Richtung Herbst, und macht mir großen Spaß.
Wäre er bundesligareif?
Dadurch, dass ich relativ nah am Forst bin, eher weniger, also eine hybride Situation mit bisschen Kunst und Natur wäre besser. Bei mir ist reine Natur und da ist natürlich der Alltag, der manchmal Einfluss nimmt.
Ja, aber man sieht, du beschäftigst dich damit. Ja. Wo der Rasen gut sein sollte, ist demnächst in Wolfsburg. Da spielte nämlich unsere Nationalmannschaft. Und Julian Nagelsmann hat sich gestern zur Kaderbekanntgabe auf der PK wie folgt geäußert.
Krux einer Kadernominierung ist halt einfach, dass man, wenn du Spieler A nominierst, muss Spieler B meistens zu Hause bleiben. Oder Spieler C dann, weil B ist dabei. Das ist einfach das Schwierige, dass wir können ja über alle Spieler immer diskutieren. Nur wenn ich irgendeinen anderen Spieler mitnehmen muss, ein anderer zu Hause bleiben, dann gibt es über den die Diskussion. Das ist leider so.
Also bin mal gespannt, was die Rasenthematik bedeutet. Matthias, hat sich Julian Nagelsmann auch geäußert. Er wurde gefragt, warum er nicht wieder in Herzogenaurach bei Adidas auf dem Campus ist. Konnte er gar nicht beantworten. Wusste er nicht. Hat gesagt, Hauptsache der Rasen ist gut. Und in Wolfsburg scheint er ja sehr gut zu sein. Hat er sich sehr gefreut. Und in Leipzig, wo sie spielen werden, ja dann schlussendlich auch. Wir sprechen gleich über die Nationalmannschaft, starten allerdings erstmal mit unserer Rubrik Schnelles Aktuelles. La, 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 la. Also 5 kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten, die dann natürlich auch die Themen hinterher dann beschäftigen werden. Also, waren die ersten 45 Minuten der Bayern in Paris mit das Beste, was du in den vergangenen Jahren gesehen hast?
Man muss es analytisch unterscheiden. Wenn man von reinen Ballbesitzfußball ausgeht, dann sicherlich nicht. Aber für die Tugend, ein Spiel zu gewinnen, nahezu perfekt.
Waren die zweiten 45 Minuten der Bayern, wenn du gerade auch diese Tugenden ansprichst, so etwas wie das, was wir nachher besprechen wollen, was du als den deutschen Weg bezeichnest?
Als Teil, nämlich auch in der Lage zu sein, tief zu verteidigen gegen eine spielerisch extrem starke Mannschaft. Das ist ihnen wunderbar gelungen. 1-2 Mal braucht man das Quäntchen Glück, aber wenn du einer weniger bist, brauchst du es. Und es war sehr überzeugend, auch im Auftreten. Und sie sind an ihre Grenzen gegangen. Und ich habe so großen Respekt davor.
Fehlt es deinen Dortmundern an Glanz und Gloria?
Ich glaube, sie müssen sich dahin entwickeln. Sie haben sich stetig verbessert. Sie sind physisch stärker geworden, auch jetzt am Wochenende ein bisschen emotionaler, was passiert ist, was man gelesen hat. Und ich finde das gut. Und es gibt 1-2 Punkte, über die können wir auch reden, die sie verbessern müssen. Aber grundsätzlich guter Weg.
Dass kürzlich auf der Shortlist der 25 besten U21-Spieler der Welt kein einziger deutscher Stand, macht mich
nachdenklich. Und auf der anderen Seite spüre ich dabei eine Herausforderung, um das ändern zu wollen. Also manchmal äußere ich mich und die Leute denken, ja, es ist kritisch. Aber eigentlich will ich nur konstruktiv sein. Und wenn ich jetzt so etwas lese, habe ich gleichzeitig im Gedanken, wie können wir das für die Zukunft verbessern?
Das besprechen wir gleich.
So machen
wir's. Letzte Frage dahingehend, ist die El Mala-Nominierung in der die deutsche Nationalmannschaft für dich nachvollziehbar?
Also grundsätzlich wird mir da viel zu viel drüber gesprochen. Es ist eine Überlegung des Bundestrainers, würde aber letztendlich, wenn man es insgesamt betrachtet, vielleicht noch nicht richtig passen, weil es früh ist und weil es schnell ist, ist aber ein bisschen geschuldet, wo wir auch nachher noch drüber sprechen, dass vielleicht die ganz große Stabilität im Gesamtgedankengang noch nicht vorhanden ist.
Dann würde ich sagen, sprechen wir doch gleich drüber.
Sehr oder? Gerne.
Dann starten wir doch mit der Nationalmannschaft. Weil du so eine Stabilität auch ansprichst, sind wir denn noch zu fragil?
Ja, wir sind noch fragil, aber wir sind nicht so schlecht, wie wir es manchmal diskutieren, sondern wir müssen Mittel und Wege finden, dass unsere Nationalmannschaft unter der Voraussetzung der individuellen Qualität, die in meinen Augen gegeben ist, dann versuchen natürlich zu den jeweiligen Höhepunkten, und wir reden jetzt nicht mehr von der Qualifikation, die werden wir schaffen, da bin ich total sicher, wenn es dann zum Turnier geht, wie wir diese Mannschaft bei diesem Turnier mit jedem Einzelnen betrachtet in der bestmöglichen Verfassung präsentieren und daraus eine Mannschaft kreieren. Und dann bin ich sehr, sehr optimistisch, weil dann, Rudi hat es auch irgendwann mal gesagt, dann muss es erstmal jemanden geben, der besser ist als wir.
Ich bin da sehr gespannt. Wenn wir noch einmal bei El Mala bleiben, weil darüber bist du ja gekommen, dass wir vielleicht nicht so stabil sind, wie wir es uns vorstellen können. Wären wir stabiler, glaubst du, wäre El Mala nicht nominiert worden?
Ach, also das wird für meine Begriffe völlig übertrieben, was jetzt passiert. Es ist ein junger Spieler und man kann sich da reiben und kann sagen, viel zu wenige Spielminuten, viel zu wenige Einsätze, jetzt am Wochenende zur Halbzeit ausgewechselt, weil vielleicht nicht sein bestes Spiel. Also wir sollten nicht so sehr von einer Tagesaktualität ausgehen, auch nicht für unsere Nationalmannschaft, sondern mehr unter einem strategischen Gedanken. Und wir sollten dem Bundestrainer unter diesen Gedankengängen auch ein Stück weit mehr vertrauen, dass er Dinge im Kopf hat, auch die Art und Weise, wie er spielen will, um dann entsprechend auch Spielertypen zu nominieren, wo wir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen können, was ist eigentlich im März oder im nächsten Sommer, was ihm aktuell gefällt und was er gut findet. Aber insgesamt, wenn wir ja gleich nochmal drauf kommen, gilt es ein bisschen von der anderen Seite der Stabilität und damit dem Verbessern des Einzelnen Rechnung zu tragen. Und das funktioniert im Moment in vielen Diskussionen noch nicht so richtig.
Wir gucken nur einmal drauf, wie Julian Nagelsmann es begründet hat, warum er sich für die Personalie entschieden
okay.
hat. Ja?
Okay.
Bei Said hat es jetzt gereicht fürs mal mitmachen, weil er einfach vom Profil einer ist, den wir nicht viel haben. Deswegen muss ich sie einfach mal sehen, auch wenn es sehr früh ist. Und daran halte ich fest, dass ein Hypen nicht gesund ist. Und der Spieler muss klar die Kommunikation verstehen, warum er hier ist und was seine Aufgabe ist. Aber es kann auch durchaus sein, dass er das zweite Spiel schon wieder nur 21 ist, zum Beispiel.
Das fand ich den interessanteren Part und der mich auch so ein bisschen verwundert hat. Warum macht er die Tür da schon auf, dass er vielleicht schon dann direkt im zweiten Spiel gar nicht mehr dabei ist?
Erst einmal gilt es nicht jedes Wort, was der Bundestrainer äußert, leider ist es so, auf die Goldwaage zu legen. Punkt eins. Punkt zwei. Er versucht natürlich ein Stück weit Situationen auf der einen Seite zu beschreiben und auf der anderen Seite auch, ich will nicht sagen, ein Hintertürchen offen zu lassen. Ich würde jetzt mal vielleicht ein bisschen provokante These, aber die meine ich gar nicht so. Julian ist noch ein junger Trainer. Und junge Trainer neigen dazu, in gewissen Phasen, wenn du etwas bewegen willst, eher Reizpunkte zu setzen, manchmal im Positiven, manchmal im Negativen, Spieler wegzulassen und dann oder mit einer Ansage zu verdeutlichen, wenn jetzt nicht dann, weil ein junger Trainer will im Prinzip in der nächsten Sekunde die Lösung. Ein älterer Trainer bleibt ruhig, gelassen, mit Klarheit und sehr, sehr viel über Vertrauen. Das ist meine Erfahrung, wie ich sie sammeln konnte. Ich war nur ein junger Trainer, ich bin jetzt kein alter Trainer mehr. Ich habe aber mit ein paar älteren Trainern arbeiten dürfen. Und ob das selber als Spieler mit Ottmar Hitzfeld war, dann als Sportvorstand bei Bayern mit Jupp Heynckes und Pep Guardiola. Jupp Heynckes souverän, auch ruhig geblieben in manchen Phasen. Pep Guardiola, Mamma mia, war das manchmal Wahnsinn, wo du die ganze Gruppe wieder beruhigen musstest und so. Okay, das war auch ein Stück weit meine Aufgabe. Und das erkenne ich auch bei Julian. Julian will, weil er sehr, sehr ehrgeizig ist. Und das kommt mir ein Stück weit manchmal zu negativ rüber. Ich mag ihn, aber man muss seine Art und Weise irgendwann auch ein Stück weit verstehen. Und es ist so. Und er setzt auch gewisse Reizpunkte. Aber weil er ein junger Trainer ist. Und das ist gar nicht negativ. Ein älterer, der atmet die Dinge manchmal weg. Aber wenn es nicht negativ
ist, das ist doch auch ein Qualitätsmerkmal.
Ja, nein, Qualitätsmerkmal kann es doch nicht sein, weil er weiß ja noch nicht, wie er argumentiert, wenn er 50 oder 55 ist.
Ich meine, das Alter kann ja auch ein Qualitätsmerkmal sein. Ja,
natürlich. Und deshalb sollten wir jetzt auch, wenn wir wissen, wir haben einen jungen Bundestrainer, müssen wir einfach wissen, dass junge Menschen anders agieren als manchmal die Älteren. Jetzt kommt ja theoretisch wieder die Frage, ja, warum ist er denn dann Bundestrainer? Das ist ja völliger Blödsinn, sondern es geht einzig und allein, er sucht gerade Richtung Qualifikation, die wir schaffen werden, aber er sucht gerade Stabilität. Und ich würde ihm nur raten, die schaffst du nicht in dem Moment, wo du immer Reizpunkte setzt. Vielleicht erkenne ich mich da auch ein bisschen drin wieder. Das ist ja bei mir auch. Und wo ich ein junger Trainer war, ist das so. Manche Dinge ruhiger, auf manche Dinge gar nicht reagieren. Und er hat ja auch wieder gesagt, und die reden alle und darüber und darüber. Entschuldigung, das ist sein Los. Also reagier da gar nicht drauf. Treff in Ruhe deine Entscheidung. Stabilisiere diese Mannschaft. Er hat jetzt zwei größere Blöcke mit Bayern und mit den Dortmundern und gute Qualität dazu geholt. Und bring dich gar nicht so sehr darauf ein, auf alles zu reagieren. Das ist einfach so und damit müssen wir zurechtkommen, damit muss die Nation zurechtkommen, aber er will das Beste.
Das ist ja unbestritten. Er möchte ja selber auch den Erfolg haben für sich und für die Mannschaft. Ja. Du hast in der letzten Sendung gesagt, Vertrauen und Kontinuität sind ganz, ganz wichtige Punkte. Ja. So wie du es aber gerade beschrieben hast, vielleicht auch eine gewisse Art von Aktionismus ist doch eher oder bewirkt doch das Gegenteil, wenn man jetzt auf die Entscheidung Elmala schaut oder auch Angelo Stiller. Jetzt haben wir über offensive Spieler gesprochen. Wenn man jetzt mal auf die defensiveren Spieler schaut, Angelo Stiller jetzt gar nicht mehr dabei. Bringt das Kontinuität und auch Vertrauen?
Naja, ich will nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, weil das kann man so sehen und kann man so sehen diskutieren. Es geht auch um den Typus Mensch und man muss natürlich unterscheiden mit Leroy Sané, der jetzt wieder dabei ist und als Typ sicherlich ein Individualist ist und die kann man sicherlich auch ein Stück weit anders ansprechen, glaubt man. Aber meine Erfahrungen sind, Individualisten brauchen Liebe. Brauchen so viel Liebe, dass es knallt. Das ist wirklich, das ist einfach so. Nur man denkt, weil die manchmal eine Körperhaltung und Körpersprache haben, wo du denen an die Gurgel gehen könntest, musst du sie attackieren. Ist nicht so. Ich durfte mit Franck Ribéry und Arjen Robben, völlig unterschiedliche Typen, aber Individualisten, am Ende mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Zuneigung, mit ganz viel Vertrauen erreichst du mehr. So, aber die Erfahrung habe ich auch als junger Trainer. Ich hatte auch Marcio Amoroso, ich hatte Tomasz Rosicki und so. Und was du da für Thematiken hattest, ja, weil du willst als junger Trainer die Lösung sofort. Als erfahrener Trainer weißt du, ruhig bleiben, die Themen ein Stück weit besprechen. Und solche Themen, deshalb, ich will nicht auf die einzelnen Themen eingehen, sondern einfach versuchen, ein Gefühl auch den Leuten da draußen zu geben, dass der Bundestrainer möglicherweise mit ganz vielen Themen sich ein paar Baustellen selber aufmacht, aber weil er das Beste will. Und jetzt müsste nur jemand sein, und ich denke und hoffe, dass es Rudi irgendwann ist, der ihm auch ein Stück weit zeigt und sagt, Julian, in manchen Dingen bleib vielleicht ein bisschen ruhiger, guck mal, die Nominierung, lass uns das gut zusammenführen, lass uns auch von der Nominierung, hab ein hohes Maß an Kontinuität, finde daraus deine Spielidee, deine Stabilität und daraus werden wir Stärke kreieren. Das würde ich ihm nur raten und ich merke, dass er gerade auf diesem Weg ist, das sucht. Und ich habe versucht, ihm nur einen Hinweis zu geben, dass er vielleicht ein bisschen altersmäßig denken soll und nicht so sehr von extremen Ehrgeiz getrieben sein soll. Das sage ich ihm.
Ich wollte gerade sagen, wenn du das schon mal sagst. Weil du sagst, mit so Spielern wie Sané muss man liebevoll umgehen. Ja. Julian Nagelsmann hat sich auch zu Leroy Sané gemeldet und wie folgt gesprochen.
Er weiß auch, dass es nicht mehr unzählige viele Chancen gibt, sich auf Nationalmannschaftsebene zumindest unter meiner Führung zu beweisen. Und das kann ich hier auch so offen sagen, weil ich es ihm auch offen gesagt habe. Da haben wir eine total transparente, offene Kommunikation. Das ist ein Spieler grundsätzlich, der alles kann. Er muss nur alles bringen.
Ist das die große Liebe, von der du gerade sprachst?
Das ist genau das, was ich ihm grundsätzlich nicht geraten hätte zu sagen, weil ein Spieler, der nochmal, und die Individualisten, die genialen, aber gleichzeitig verrückten Genie und Wahnsinn liegt so eng beieinander. Und man glaubt, weil diese Spieler in ihrer eigenen Welt lebt, sie immer wieder ein Stück weit dann mit Reizpunkten und Entwicklung, was man auch zwischendurch tun muss. Aber du brauchst nicht in der Öffentlichkeit die Beziehungsebene in Frage stellen oder der Öffentlichkeit erklären wollen, dass es möglicherweise die letzte Chance ist. Ich sage doch nur, richtig oder falsch werden wir irgendwann sehen. Ich würde das nicht mehr tun. Aber in dem Alter vom Julian hätte ich es genauso getan und es wäre genauso, glaube ich, nicht richtig gewesen, als wenn ich jetzt sagen würde, Leroy, herzlich willkommen, du bist zurück und wir werden gemeinsam diese Situation gemeinsam lösen und wir brauchen deine Qualitäten, wir brauchen dich, wir brauchen deine Dribblings, wir brauchen deine Geschwindigkeit und wir kriegen das gemeinsam hin. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann muss ich mich eher hinterfragen, um ihm so ein Gefühl zu geben. Ich nochmal, es gibt nicht immer richtig Auffassung oder falsch, aber es ist meine Auffassung.
Warum macht das dann, wir können mal aufstehen, Matthias, warum macht das Rudi Völler dann in dem Punkt nicht? Und wir stehen auf, solange kannst du auch drüber nachdenken, weil wir von Sky eine potenzielle erste Elf für die WM mal aufgeschrieben haben. Also es ist nicht deine, aber die können wir gleich mal als Diskussionsgrundlage verwenden. Warum spricht Rudi dann nicht vielleicht vorher mit Julian und gibt ihm ähnliche Tipps, wenn man es so nennen kann?
A, weiß ich das nicht und B, ist ja jetzt auch nur eine Phase, ich will nicht sagen des Ausprobierens, so ein Gefühl zu entwickeln für diese Gruppe und ich durfte mit Rudi spielen und kenne ihn sehr, sehr gut, er wird Einfluss nehmen, aber Julian muss auch ein Stück weit authentisch sein, er muss seine Erfahrung sammeln, er wird das sehen und vielleicht ist auch das, was ich hier gerade erzähle, ja überhaupt nicht das Richtige. Und Julian hat mit diesem Weg recht. Das werden wir auf Dauer sehen. Und es geht auch nicht, das in Frage zu stellen. Es geht nur darum, dass ich glaube, mit Menschen, wenn man arbeitet über Kontinuität, über Vertrauen, was wir gesagt haben, dann in Phasen, wo wir uns gerade befinden, mehr erreicht, als Reizpunkte zu setzen, die manchmal notwendig sind. Leistungssport ist rau. Ist auch unangenehm, mal in der Sprache. Das muss man auch mal tätigen, aber nicht grundsätzlich.
Ja. Dann, Matthias, ich gehe einmal hier rüber. Ja. Könntest du dich mit dieser Elf anfreunden?
Erstmal müssen wir, und das ist das, es ist von euch eine Aufstellung und ich will jetzt nicht so sehr in die siebte Stelle nach dem Komma irgendwo gehen, um alles zu diskutieren. Also hier ist es im 4-2-3-1. Ich weiß gar nicht, ob Julian das vorschwebt oder dass er vielleicht sagen, ja, vielleicht mit dreien oder weil wir auf den Äußeren vielleicht Kimmich in den zentralen Bereich gewinnen wollen und eine Seite offensiver gestalten, einen offensiveren Spieler und linke Seite dann wegen mir mit Raum oder Brown von Frankfurt, da haben wir gute Leute. Das, was ich nur sagen will, wenn ich diese Mannschaft sehe, man kann jetzt diskutieren, ob Neuer im Tor oder Ter Stegen oder Baumann, das
weißt
kann
ich alles sehen. Weißt du, was mir ein kluger Kopf gesagt hat? Wenn wir auf die Besten verzichten können, dann sollten wir nicht über den WM-Titel sprechen.
Vielleicht, aber wenn wir den einen oder anderen, der dann vielleicht, ich weiß ja gar nicht, ob Manuel dabei sein will, wenn wir das so haben, ist so. Ich kann ja nur sagen, wenn ich diese Mannschaft sehe.
Ja.
Und ich möchte eben ein Stück weit, vielleicht auch im deutschen Fußball, ab und zu mal einen Hinweis geben. Ich weiß nicht alles und ich kann nicht alles. Wenn wir jetzt gerade über Florian Wirtz sprechen, Situation in Liverpool, würden wir doch jetzt feststellen, boah, ist der überhaupt so gut oder wie auch immer. Aber wir wissen es ja. Wir wissen es ja. Punkt 1 und Punkt 2 ist,
so, irgendwann muss das natürlich dann auch zeigen, ne?
Ja, Moment. Kommen wir gleich dazu. Und wenn wir jetzt sagen, diese Mannschaft, und jetzt kann man sagen, hier haben wir noch möglicherweise Kleindienst oder Füllkrug, wenn wir mal einen klassischen Mittelstürmer haben. Wir können darüber diskutieren, ob hier Schlotterbeck rein muss, ob das dann richtig ist. Und das hat schon hier Qualität. Vielleicht brauchen wir noch mehr Geschwindigkeit. Schade. Oder Leroy. Wir werden das sehen. Ich will nur eins sagen. Ja. Wenn ich das sehe, bleibe ich dabei, dass wir eine gute Mannschaft haben mit guten Spielern.
Reicht gut, um den Titel
Moment. Zu holen. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir bei dem Turnier in der bestmöglichen Verfassung sind und uns darauf vorbereiten, was ich glaube, ich war von 2006 bis 2012 beim Deutschen Fußballbund Sportdirektor speziell für den Nachwuchs verantwortlich. Und ich stelle mal nur mal eine Frage von ganz vielen, die man, wissen wir eigentlich zu dem Turnier, in welcher Verfassung jeder einzelne Spieler ist? Oder machen wir vor dem Turnier, entweder mal unmittelbar vor dem Turnier oder auch im März-Lehrgang machen wir eigentlich nochmal eine gewisse Leistungsdiagnostik, um zu sehen, wie ist der Zustand? Können wir nochmal Einfluss nehmen? Weil ich sage, Stand heute, Flo Wirtz, beim WM-Turnier würden wir ihn versuchen, mit Samthänden zu tragen, ob er dann wieder die deutsche Nationalmannschaftsleistung bringt und nicht die Liverpool-Leistung. Aber wir müssen wissen, wenn der Körper perfekt ist, wie in den glänzenden Jahren in Deutschland, dann ist der Geist stark und dann ist das Team gut. Und als das ist Laie, ja nur Matthias, ein Aspekt. Das ist ja nur ein Aspekt.
Aber als Laie jetzt gehe ich ja davon aus, dass das selbstverständlich dazugehört, oder ist dem nicht so?
Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, wenn ich die Turniere so ein bisschen...
Aber sind die nicht alle topfit, egal welche Nation
jetzt? Nee, Moment. Topfit ist ein Unterschied. Also wenn du zum Beispiel vorm Turnier mal nochmal Leistungsdiagnostik oder Ausdauer testest, dann gibt es natürlich die Beobachtung, ist eine Form der Analyse, aber es gibt natürlich auch objektive Ergebnisse. Früher war das mehr oder weniger gang und gäbe. Im Nachwuchsbereich, nochmal 2006 bis 2012, vor 100 Jahren, haben wir das mit den Jugendmannschaften, mit den Jugendspielern gemacht, weil wir wussten, wenn du ein Turnier stehen willst, brauchen sie eine gute Verfassung. Und jetzt kommen dann die Wissenschaftler, die muss man dazu nehmen, um dann zu sagen, dritte Stelle nach dem Komma, siebte Stelle. Nein. Wir haben nur gesagt, von seinem Maßstab, gut, mittel oder schlecht. Und haben dann entsprechend ein paar Maßnahmen ergriffen, um daran ein bisschen zu arbeiten, dass sie beim Turnier, und wenn ich diese Mannschaft sehe, als Beispiel, haben wir nicht vor kurzem noch über Tah gesagt, hat er nicht vor kurzem noch pausiert im zweiten Spiel bei der Nationalmannschaft? Mhm. Und wir sehen ihn jetzt bei Bayern München. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Es gab einen Zauberer, der hat gesagt, ich brauche dich top in der Verfassung. Oder sie haben dran gearbeitet, woran auch immer, das muss man ein bisschen rausarbeiten, dass dieser Spieler plötzlich wieder eine Erscheinung ist, ein Auftreten hat und plötzlich alle sagen, es geschehen noch Wunder im deutschen Fußball. Oder war es bei Bayern die harte Arbeit, dass diese Mannschaft mit diesem Spieler in einer Verfassung ist, was ich mir wünschen würde für die deutsche Nationalmannschaft beim Turnier. Und glaub mir, dann spielen wir um den Titel mit. Aber wenn die Verfassung normal ist, so wie zum Beispiel in Katar, wir haben Spiele beherrscht, 80 Minuten und haben plötzlich in 10 Minuten Gegentore da und du fragst dich, warum. Jetzt gibt's verschiedene Möglichkeiten, es kann mal taktisch sein, so. Wenn wir das durchhalten, wenn wir nur körperlich und geistig stark sind und die Qualität dieser Spieler sehen, werden wir eine gute Mannschaft haben. Und wenn dann jemand kommt, der in allen Belangen besser ist, dann verneigen wir uns. Aber der muss erst mal kommen.
Das ist eine Ansage. Wir setzen uns hin, Matthias, und sprechen weiter über die Rubrik Summertime. Matthias, es ist ja, du hast eben ja auch die Jugend angesprochen, da hast du ja auch viele Jahre beim DFB dann auch an oberster Stelle gestanden, um dir etwaige Thematiken dann auch zu überlegen, wie man besser wird. Gerade auch jetzt das Thema dann Leistungsdiagnostik. Ich bin da überrascht, weil ich dachte, ehrlicherweise, der jetzt nicht in einem Verein arbeitet oder in einem Verband, dass sowas dazugehört.
Naja, aber Leistungsdiagnostik wird ja in Deutschland im Allgemeinen noch gemacht. Aber daraus ergibt sich eine Leistungssteuerung. Also das heißt, du bekommst Ergebnisse und wie gehst du mit diesen Ergebnissen um? Und wir müssen doch wissen. Und das ist auch einfach nur wieder zum Anregen, zu Überlegungen. Wir hatten einen wunderbaren Einfluss, wo wir uns auch verbessern mussten, als Anfang der 2000er auch die Amerikaner zu uns kamen mit Explosivität, Schnellkraft und auch in der Nationalmannschaft Athletic Performance. Die haben wunderbare Elemente mit reingebracht, die wir auch brauchten. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt über Leistungsdiagnostik reden, über Grundlagenausdauer reden, und wenn wir natürlich insgesamt das betrachten, glaube ich, dass wir in den letzten Jahren Ich weiß das nicht zu 100%, aber ich will es einfach, wenn wir hier darüber diskutieren, viel mehr die Spielidee in den Mittelpunkt gestellt haben und alles um die Spielidee organisiert haben. Und jetzt muss man wissen, das habe ich in der letzten Sendung auch gesagt, Konstitution, Kondition, Technik, Taktik, Persönlichkeit. Die Spielidee ist das. Wenn das nicht funktioniert, wird das immer an seine Grenzen stoßen. Und wir müssen eben, und wenn wir dann über Nachwuchs sprechen, gehen wir ja gleich drauf ein, eine gute Balance wiederfinden, um zu sagen, Nachwuchs ist ein längerer Aufbau und Spitze hat Höhepunkte. Und jetzt wissen wir, und jetzt kommen die Clubtrainer und sagen, ja, aber ich habe fast ein ganzes Jahr. Und der Nationaltrainer hat 4 Wochen. Ja, aber daran muss ich mich orientieren und organisieren.
Wie sollte denn, wenn wir speziell jetzt auch auf die Jugend gucken, mit all den Thematiken, die wir angesprochen haben, so wie du es ja beschreibst, der deutsche Weg, wie sollte das denn aussehen?
Erstmal müssen wir den Mut haben zu beschreiben, was der deutsche Weg in Zukunft ist. Und er geht nur über die Nachwuchsarbeit, über den Nachwuchsfußball. Und wir müssen den Mut haben, Inhalte festzulegen, große Leitlinien festzulegen und uns daran zu orientieren. Und ich hoffe, es wird jetzt nicht zu kompliziert, aber Jugendarbeit ist ein alters- und entwicklungsgerechter, langfristiger Leistungsaufbau.
Bis jetzt habe ich es noch verstanden.
Ja, genau. Und jetzt muss man einfach nur wissen, wenn du jetzt anfängst in der, machen wir in der U17, und die Spielidee ist alles. Also wir wollen jetzt System und die Art und Weise, wie wir spielen wollen. Also wir wollen jetzt Spanien kopieren, wir wollen die Franzosen kopieren, wir wollen alle kopieren. Und das ist unsere Idee. Dann werden wir gleichzeitig immer nur eigentlich in der Technik und Taktik arbeiten. Was grundsätzlich gut ist und wo der deutsche Fußball sich auch gut entwickelt hat. Aber es ist halt nicht alles. Und ich denke und spreche auch mit dem einen oder anderen Jugendtrainer, gerade auch in Dortmund, auch mit den Verantwortlichen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr guter, interessanter Austausch. Und es geht nicht darum, Sammer hat recht, das ist falsch oder die haben recht und Sammer ist falsch. Es geht darum, anzuregen, um zu sagen, wenn wir jetzt schauen, was bei uns passiert ist, dass die ganz jungen Spieler irgendwo verzögert auch über die U21 erst kommen, also nicht direkt, wie die Engländer, die noch vor Jahren nach Deutschland geschaut haben, wie die das machen, warum die so viele junge Spieler haben, dann will ich einfach nur anregen und man muss das dann diskutieren gemeinsam, um zu sagen, haben wir denn auch im Jugendbereich noch nur noch die Idee, geht es nur noch um das Tempo des Spiels, das hat ja alles, der Jugendfußball ist ja alles so schnell geworden und wir dürfen aber nicht alles vom Spiel ableiten, sondern Grundlagentraining, was dient zur Regeneration, zur Verletzungsprophylaxe, wir haben aber unglaublich viele
konkret?
Verletzungen.
Was würdest du
also ich würde ganz konkret nicht in Form von stupiden Laufen, aber Grundlagen-Ausdauertraining ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt auch, im Jugendbereich wieder zu arbeiten. Das kann ganz viel Freude machen, da kann man Fahrtspiele, kann man entwickeln, man muss das nicht stupide tun und ich will nur sagen, dieses Denken abzuleiten, was junge Trainer sehr gerne machen und sagen, die Anforderungen des Spiels bedeuten Tempo, System, Taktik und nur danach muss ich trainieren. Das ist falsch, das ist wissenschaftlich erwiesen, sondern wir müssen einfach den Spielern auch, den jungen Spielern mit Schule, vielen Training, vielen Reisen, vielen Spielen die Möglichkeit haben, durch eine gute Grundlage eine schnellere Regenerationsfähigkeit zu haben und darüber auch sich schneller zu adaptieren, dass junge Spieler, wie es jetzt zum Teil schon, kennt ihr schon, bei Hertha mit 16 oben ist, es gibt junge Spieler über die zweite Liga, die da einen guten Weg gehen.
Das ist die Grundlage. Ja. Das System beispielsweise von Hannes Wolf, sieht ja auch vor, dass wir, ist das auch deren Grundlage? Weil da hört man immer, wir wollen die einzelnen Spieler wieder weiterbringen. Klar. Viele Spielformen, viele Dribblings, das, was wir ja über all die Jahre ehrlicherweise vernachlässigt haben. Ist das auch ein großer Punkt in dem neuen System?
Am Ende versucht Hannes Wolf, und er hat meine ganze Unterstützung, und also ich finde das wunderbar. Ja, ich unterstütze das sehr, weil es einzig und allein darum geht, so wieder dieses Kicken, dieses Zocken, dieses Straßenfußballerische reinzubringen. Und der Überbegriff, warum es auch in kleinen Spielformen am Ende passieren soll, bedeutet ja Individualisierung. Also es wird nicht gelingen, dass wir bei einem Verein X eine U16 jetzt auf einem gewissen Niveau komplett nach oben bringen. Es kommen die wenigsten nach oben. Also die Zahl ist ja dramatisch, die es ja am Ende in den bezahlten oder in den Spitzenfußball bringen. Also müssen wir darauf achten, dass die, die schon gut sind, mit 15, mit 16, weiter natürlich unterstützt werden, gepflegt werden. Und die anderen, die noch nicht so weit sind, dass die natürlich auch diese individuelle Förderung bringen. Beispiel, der 15-Jährige, einer, der ist 1,90 Meter, der andere ist 1,70 Meter, also hat noch Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Also müssen wir doch sehen, in welcher Balance wir diese bearbeiten. Der Große ist sehr, sehr ausdauerstark, hat super Werte. Ja, und dann hat er Glück, dann kommt er durch. Der das nicht hat, wie arbeiten wir mit dem? Und das ist ein Bestandteil in aller Einfachheit der Individualisierung, auf die wir viel mehr achten müssen. Weil, nochmal, weil wir werden nicht Mannschaften entwickeln. Wir wollen das im Nachwuchsbereich. Aber im Nachwuchsbereich müssen wir Spieler
da geht's doch, entwickeln. So, und da ist doch aber auch ein Problem, Matthias. Wenn wir sagen, da wollen wir Spieler entwickeln. Da sind dann auch Trainer natürlich am Werk, die ja auch den Erfolg haben wollen, weil sie ja vielleicht auch als U17, U18, U19 Trainer, ihr habt das ja auch in Dortmund gehabt mit Thünberg, die dann auch mal den Sprung schaffen wollen.
Klar.
Da gucken doch die Trainer, was vielleicht menschlich ist, auf die Positionierung in der Tabelle. Und dann stellen sie doch einen mannschaftlichen Erfolg über den des einzelnen Spielers, des Individuums. Ist das nicht kontraproduktiv dann?
Es kommt darauf an, wie ich es organisiert habe. Wenn ich natürlich in der Woche nur darauf trainiere und am Wochenende das Spiel zu gewinnen, verpasse ich die individuelle Förderung des Einzelnen, der
aber das ist ja das
analytisch
Ziel.
Betrachtet natürlich in der Woche andere Dinge trainieren müssen, um diesem langfristigen Leistungsaufbau auch gerecht zu werden. Und darüber hinaus ist es deshalb sehr, sehr wichtig, dass es sportlich Verantwortliche gibt, die das grundsätzlich verstehen und dass der Widerspruch, dass ich trotzdem am Wochenende das Spiel gewinnen will, nicht im Widerspruch einer individuellen Entwicklung sein muss. Aber es bedeutet, wann und wie ich die Spiele einsetze, wie ich der Woche trainiere. Das ist eigentlich, gibt's für jeden Spieler im Nachwuchsbereich, in einem guten Verein, muss es nur ein Stärken-Schwächen-Profil geben, wo pragmatisch, nicht theoretisch, weil die Theoretiker haben wir genug. Wir brauchen Pragmatiker, die dann in der Woche natürlich darauf achten, um zu sagen, das ist unser Top-Talent, gar keine Frage, am Ball kann alles, ist torgefährlich, beweglich, ist schnell, Ausdauerthematik als Beispiel jetzt. Also arbeiten wir ein bisschen an seiner Schwäche. Der hat natürlich auch Stärken, die wollen wir weiter handhaben. Ein anderer ist Ausdauer eine Maschine. Der marschiert, dass es knallt. Unglaublich. Ja, mit dem muss ich dann etwas weniger Ausdauer. Der hat ein bisschen Probleme mit dem Ball, in der Technik, in der Ball. Da muss ich ein Stück weit das organisieren, dass er dort stärker ist. Und zum Wochenende hin, dass nicht der Gedanke entsteht, das war beim DFB auch, wo die Trainer mir dann sagen wollten, wir machen hier nur Individualisierung, Ergebnisse sind egal. Das muss nicht im Widerspruch stehen, dass das klar ist.
Abschließend zu der Thematik. Weniger als 10% der Bundesliga-Profis stammen aus der eigenen Jugend. Wie schnell kann man sowas denn überhaupt beheben oder über welchen Zeitfaktor sprechen wir denn da?
Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse. Also Anfang 2000 hat der Deutsche Fußballbund alles neu organisiert. In Inhalt, Organisationsform, die Leistungszentren. Und da braucht man in etwa 10 Jahre.
10 Jahre?
In etwa 10 Jahre. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir das alles haben. Wir müssen nur Inhalte verändern, dauert ungefähr 5 Jahre.
5 Jahre, okay. Ich spreche dich in 5 Jahren
du
wieder.
Kannst falls mich gerne ansprechen. Das ist keine Erfindung von mir. Nochmal zu den damaligen Zeiten. Ich hatte einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an meiner Seite. Ja. Wir haben mit anderen Sportarten gesprochen. Mit Handball, natürlich Ballsportarten sehr, sehr gerne. So die Basketballer nehmen ja gerade einen grandiosen Weg, auch im Nachwuchs. Und das spiegelt sich im Männerbereich wieder. Das sind Themen, die zwar aus Samos Mund kommen, aber die haben viele intelligente Menschen vor mir festgelegt. Und ich habe mich nur daran orientiert.
Mir hat jetzt ein sehr intelligenter Mensch aufs Ohr gesagt, dass wir in die Werbung gehen müssen und sind dann selbstverständlich gleich zurück hier bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Willkommen zurück bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Wir haben gerade schon gesprochen über die Jugendarbeit und was sich verändern sollte, laut deiner Aussage. Es gibt ja viele, die jetzt einiges offensichtlich verändern wollen. Es gibt ja jetzt auch so eine Expertengruppe mit unter anderem Jürgen Klopp, Sami Khedira. Wurdest du eigentlich auch gefragt, ob du Teil dessen sein möchtest?
Erstmal nein. Ich finde es aber großartig. Jürgen Klopp, Sami Khedira, das ist bekannt, den ich über alles schätze. Und dann natürlich ein paar Leute auch aus dem aus den Bundesliga-Clubs. Ich finde das super. Und alle Eitelkeiten weg, ob ich da gebraucht werde oder nicht. Wenn Sie irgendwann mal einen Rat oder eine Meinung wollen wissen, können Sie mich immer fragen. Und ansonsten finde ich es aber super seitens DFL und DFB, dass eine fachkompetente Gruppe installiert würde, um da Dinge auf den Weg zu bringen. Großartig.
Du hättest also, wenn sie gefragt hätten, wärst du Teil der Gruppe gewesen?
Das sind Eventualitäten. Ich will nur damit sagen, Eitelkeiten. Also wenn man um die Sache kämpft, spielen Eitelkeiten keine Rolle. Ob ich wichtig in unserem Fußball bin, das ist doch völlig uninteressant. Wir brauchen die besten Leitlinien wieder, die besten Ideen. Und wenn jemand etwas hören möchte, kriegt er das von mir und sagt dann, so machen wir es nicht. Dann ist es auch ein Weg. Spielt keine Rolle. Hauptsache erstmal kommt wieder Bewegung rein.
Ich finde, du gehörst zu den Besten. Das weiß ich. Matthias, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Sammer packt aus. La, 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 la. So, ich hole hier wieder unsere berühmt-berüchtigte Schatztrolle. Okay. Öffne sie mal. Mal gucken, ob ich das jetzt hier auch hinkriege. Ja, so. Da kannst du mal ein Bild raus. Zeige ich dir. Guck mal.
Ah.
Ja, so, jetzt halte ich das auch mal in die Kamera.
Okay.
Autokorso, Jupp Heynckes, Uli Hoeneß und du. Da ist die Meisterschaft, ihr habt ja in dem Jahr alles gewonnen, ehrlicherweise. Wenn du daran zurückdenkst, an dieses, speziell auch an dieses Jahr, das war ja dein erstes, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Ein großartiger Verein mit einer großartigen Mannschaft, mit den allerhöchsten Ansprüchen, und es war anstrengend, aber ein Vergnügen, ein kleines bisschen mitzuhelfen.
Naja, jetzt mach dich mal nicht so klein. Aber wenn wir auch an diese Zeit denken, und wir haben ja jetzt eben auch schon ein bisschen über die Bayern gesprochen, erkennst du Parallelen?
Also, was mir im Moment extrem imponiert, ist, ich bin ja ein Verfechter, Leistung zu organisieren. Und wenn ich aktuell Bayern München sehe, dann sehe ich eine komplexe Stärke. Diese Mannschaft ist physisch eine Maschine. Sie ist schnell wie der Wind. Sie kann Ballbesitzfußball spielen, wie wir in der Bundesliga oder auch in vielen Champions League Spielen sehen. Aber sie ist auch in der Lage, wenn sie den Ball nicht hat, Wege zu finden, wie in Paris. Und das war für mich so imponierend, die komplexen Anforderungen des Spiels gerecht zu werden. Und wenn ich so drauf schaue, ist da mit Company als Coach jemanden, wo ich das Gefühl habe, er ist kein junger Trainer mehr. Wie er argumentiert, ist Wahnsinn, wie ein alter Trainer. Max Eberl.
Aber wie geht das? Das Julian Nagelsmann ist ja, sie sind ja ähnlich alt.
Ja.
Warum?
Was wie das geht, dafür kenne ich ihn zu wenig. Und ich kenne am Ende auch Julian zu wenig. Er hat in großen Vereinen gespielt, er hatte große Trainer. Aber diese Unterschiede gab es immer.
Aber man kann auch als junger Trainer
natürlich alt. Aber es ist nicht nicht die Regel, es ist die Ausnahme. Ja. Und er ist eine Ausnahme. Und was er gerade bei Bayern leistet, ist ja, das ist ja eine große Ausnahme in einem Geflecht, das sollten wir alle nicht vergessen. Also er war eine Notlösung. Max Eberl im Prinzip weg, der konnte auch nicht viel. Streitigkeiten im Verein selber, in der Vereinsspitze. Und deshalb, alles, was den Fußball nach wie vor berührt, ist entscheidend, wie du miteinander umgehst. Und was ich gerade eben sagen wollte, auch in Paris, auch etwas weniger Ballbesitz, als sie vielleicht mochten oder als ihre Idee ist. Ja, aber Ballbesitz ist nicht alles. Du musst auch Antworten finden, wenn du einen Gegner hast wie Paris, der mit der Kugel vielleicht noch einen Tick weiter ist, aber dann hast du andere Elemente, wie sie Mann gegen Mann offensiv gepresst haben, wie sie Zweikämpfe bestritten haben und wie sie den Gegner zu Fehlern gezwungen haben. Und das zu sehen als Mannschaft, Persönlichkeit, ne, das umfasst ja alles, was das betrifft. Und du siehst nach dem Spiel, wie Kompany zu seinen Spielern läuft. Das waren ja nicht mehr alle Spieler, weil Diaz war ja in der Kabine, kommt dann. Und da ist eine Gruppe und du entwickelst einfach ein Gefühl, das ist das, was ich so wunderbar nachempfinden kann. Und deshalb, du hast ja nur die Vergleiche angestellt von damals zu heute, dass da etwas entstehen kann, was komplex stark ist, was nicht mehr fragil wirkt wie noch im letzten Jahr, wo man das Gefühl hatte, sondern so, es ist eine kleine, feine Mannschaft, es kommt noch Davis, Musiala kommt noch dazu, Ito kommt noch dazu und alle haben diskutiert vor der Saison, Kader zu klein, nicht die Qualität und wie auch immer. Und plötzlich steht da eine Maschine.
Vielleicht war es gar nicht so schlecht vielleicht für den Kader am Ende, dass so Typen, ein Leroy Sané, der ja bleiben sollte, ist gegangen. Ein Florian Wirtz, der unbedingt kommen sollte, ist nicht gekommen. War das vielleicht im Nachhinein gar nicht so schlecht für diese Mannschaft?
Was wir in dem Bild der Nationalmannschaft gezeigt haben, plus das Bild, was wir jetzt mal auf Bayern, dann ist deine Fragestellung spekulativ, das weiß ich nicht, aber eins weiß ich und das versuche ich einfach immer zu sagen. Wenn ich jetzt die Bayern-Spieler, und ich will mich nicht loben, aber ich habe vor der Saison gesagt, sie zählen zu den Favoriten der Champions League, warum? Weil ich das Gefühl habe, neben zwei, drei anderen Mannschaften, dass wenn du, egal ob es Leimer ist, egal ob es Danisic ist, die anderen sind sowieso gut, ich gucke diese Spiele an und sage für mich, mit meinem Auge, ich habe keine objektiven Daten, mit meinem Auge sage, wie nah sind diese Spieler an ihrem Level? Oder wie nah hat der Trainer, Max Eber, Christoph Freund und der Verein, die Spieler nah an ihr Level gebracht? Und wenn du das dir anschaust und wenn du das ein Stück weit siehst, sind die Spieler alle besser geworden in diesem Jahr, alle konstant, physisch konstant, damit geistig konstant und du hast das Gefühl, der eine stirbt für den anderen auf dem Platz und deshalb macht dieses Gesamtbild Bayern München im Moment so attraktiv und ist wieder, wir haben auch ein bisschen in Paris von einer neuen Dimension im Fußball gesprochen, das ist eine Veränderung, deren Beweis nächsten März, nächsten April, nächsten Mai noch erwiesen werden muss. Das weiß Bayern auch. Aber Stand jetzt ist es die Antwort, auf alles irgendwo reagieren zu können und am Ende das Spiel zu gewinnen. Und das ist im Moment fantastisch.
Weil wir auch über die Leistungsdiagnostik gesprochen haben. Es gibt nicht wenige, die gerade auch dieses unglaubliche Tempo, diese Power der jetzigen Mannschaft ansprechen. Unter anderem Didi Hamann hat gesagt, die laufen ja im Schnitt 5, 6, 7, teilweise 10 Kilometer mehr als der Gegner, was unglaublich ist, obwohl sie ja auch viel Ballbesitz haben. Auch als sie gegen die zypriotische Mannschaft gespielt haben, hatten sie viel mehr Ballbesitz offensichtlich und sind mehr gelaufen. Ja. Kann man das mit der richtigen Leistungsdiagnostik, wie du es ja auch jetzt thematisiert hast, über eine ganze Saison hinweg leisten, so ein Tempo zu gehen?
Also wenn ich das wüsste, würde ich anschließend, wenn wir fertig sind, ins Wettbüro gehen und alles darauf setzen. Das wird man mit den Erfahrungen auch schon im letzten Jahr und ich weiß, dass im Hintergrund bei Bayern auch gute Leute arbeiten, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, die sehr, sehr wertvoll sind für diese Entwicklung, die es beim FC Bayern gibt. Aber das wird das Geheimnis sein. Im Prinzip eine Leistungsfähigkeit, wie jetzt über das Jahr zu kompensieren. Und daraus werden sie auch ihre Erfahrung sammeln müssen. Aber eins ist doch Wahnsinn, was aktuell passiert. Und zwar Folgendes. Bei dem, was wir da sehen, egal ob es Paris ist, egal ob es andere Mannschaften sind, ich glaube, dass bei Bayern neben anderen Aspekten die Grundlage auch eine große Rolle spielt. Übrigens auch in Dortmund. Die sind zwar noch nicht so gut wie die Bayern, aber komischerweise hatten die Dortmunder oder die Bayern zu dem Zeitpunkt der jetzigen Saison einen Haufen Muskelverletzungen. Gibt's gerade irgendwie nicht. Die sind abgeschafft. Ja. Die haben wir beiseite geschafft. Und ich will nur damit sagen,
wie machen dass,
Grundlagentraining. Grundlagentraining ist eine Verletzungsprophylaxe und letztendlich auch für die Erholungsfähigkeit und die Wiederholung der Anzahl, dass du dann auch letztendlich schneller regenerieren kannst und im Spiel leistungsfähiger bist. Also wenn ein Top-Spieler, also wirklich, wo du sagst, sehr, sehr gut, aber er hat keine Möglichkeit, sich diesen Dingen zu unterwerfen. Also er kann, wo wir sagen, er braucht 10 Aktionen pro Halbzeit, aber es ist nur 5, dann finden wir den immer noch gut. Aber wenn er plötzlich 10 zeigt, wird er das Niveau erhalten. Und viele Elemente, das führt hier viel zu weit, führen bei einer besseren Grundlage auch zu einer Verletzungsprophylaxe. Übrigens auch im Nachwuchs, auch da.
Dann bleiben wir jetzt bei deinen Dortmundern. Du hast gerade gesagt, die Grundlagen sind geschaffen.
Ja.
Was fehlt denn am Ende, um gegen den HSV das 1-0 über die Zeit zu drücken?
Also erstmal würde ich gerne, weil ich habe gestern ein paar Dinge gelesen, heute ein paar Dinge gelesen und habe mich sehr verwundert geäußert, Pulverfass in etwa und kritisch und wie auch immer. Und im Gang gab es ein Wortgefecht und ich habe gedacht, ja, Gott sei Dank. Ja, endlich lebt diese Mannschaft auch in einer Situation, wo man 1-1 spielt und
war sie denn
wo,
mal tot?
Zumindest nicht so lebendig wie jetzt. Tod ist ja immer relativ im sportlichen Sinne. Also, was jetzt aktuell wieder passiert, und Niko Kovac ist ja eingeblendet und ist auch namentlich benannt, ein Stück weit kritisiert worden. Ich muss sagen, da kann ich mich noch totlachen. Also da wirklich, also ich weiß gar nicht, in mir selber bin ich jetzt, raste ich jetzt aus oder stelle ich wirklich normal denkende Menschen in Frage, dass das Phänomen irgendwo, wenn es irgendwie schwierig ist, also wir sind Dritter, Borussia Dortmund ist Dritter. Borussia Dortmund ist im Pokal weiter und ist in der Champions League erreichbar, um vielleicht nicht erste Acht, aber um die Vorrunde zu überstehen, um sich damit zu qualifizieren, um nicht auszuscheiden. Und trotzdem ist nicht alles gut. Aber dem man das zu verdanken hat, ist in allererster Linie dem Trainer. Und jetzt gehen wir davon, physisch verbessert diese Mannschaft, auch in der Spielidee entwickelt, diese Mannschaft besser verteidigt, weniger Gegentore bekommt. Ja, man kann sagen, von 6 Auswärtsspielen, von 7 Spielen jetzt zwischen Oktober und November, die Mannschaft ist gerade ein bisschen down. Aber das erkennt doch dieser Trainer, das weiß doch, das ist Punkt 1 und Punkt 2. Wie beim Gegentor oder insgesamt, wenn du mal verteidigen musst, klar, nimm den Ball, dann hat der Gegner nicht den Ball, passiert nichts. Aber wenn Flanken kommen, wie Nico sagt, wenn auch mal eine Ecke kommt, dann musst du auch innen den Zweikampf gewinnen. Und das fällt mir ein bisschen auf bei den Dortmund. Im reinen Zweikampfverhalten, nicht wenn sie den Ball erkämpfen können, sondern wenn sie stehen und wenn wir schieben, wir attackieren ein bisschen zu wenig. Das ist auch, die zeigt die Statistik auch ein bisschen, Zweikampfverhalten zu verbessern. Aber Niko Kovac befindet sich mit dieser Mannschaft in einem Prozess. Wo hat er sie hergeholt? Wo ist sie jetzt? Haben wir gedacht, das geht nur noch so?
Das ist eben nicht der Fall.
Und deshalb
muss er denn an der Stelle jetzt? Ich finde, ich gebe dir total recht. Er hat diese Mannschaft absolut stabilisiert, hat sie nach oben gebracht. Für mich auch ein Kandidat zum Trainer des Jahres, meine ich wirklich so. Ja. Aber muss er jetzt vielleicht neue Reize schaffen, weil das, was er jetzt gemacht hat, hat er erreicht. Nur es muss er jetzt dann den nächsten Schritt nach vorne geben.
Also sollten wir Niko Kovac als einen dummen Trainer oder intelligenten Trainer bezeichnen?
Er ist ein
intelligenter Trainer. Ja. Er spürt das auch wie auch. Und jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, und das wird Niko natürlich auch für sich mit seinen Kollegen, wir haben wunderbare Mitarbeiter auch bei Borussia Dortmund, das werden sie natürlich angucken und analysieren. Aber was willst du von Mittwochabend in Manchester bis Samstagnachmittag in Hamburg, was willst du für Reize setzen? Trainingsreize gleich gar nicht. Verbal tritt dann natürlich in diesen Phasen manchmal eine gewisse Müdigkeit ein. So sah es jetzt ein bisschen aus. Das Training, auch was Dortmund verändert hat, wird sich ein Stück weit anpassen, adaptieren. Und er weiß genau, weil er ein erfahrener Trainer ist, okay, was analytisch müssen wir jetzt verbessern? Und das wird er einfließen lassen, so wie er auch am Anfang, als er kam, hat er auch nicht alle Spiele gewonnen. Und jetzt haben wir mal eine Phase in Hamburg, wenn wir 1-0 gewonnen hätten. Ich glaube, wir haben die wenigsten Gegentore. Es gab es noch nie in Dortmund. Das macht ja auch nichts. Das macht ja auch nichts. Deshalb muss man trotzdem versuchen, in der Analyse, auch in Dortmund, und ich würde gerne den Dortmunder Journalisten auch zurufen, fallt doch nicht immer wieder in alte Muster, dass in Dortmund immer die Trainer schuld sind und die Spieler lachen sich tot. Ein Alibi nach dem anderen, immer der Trainer, immer auf den einzelnen Punkt 1.
Aber die Bild-Zeitung, ich würde gerne mal die Bild-Zeitung in dem Fall, ich habe jetzt nicht alle Dortmunder Nachrichten, aber die würde ich da mal rausnehmen. Die haben sich jetzt nicht auf den Trainer geschützt, sondern die haben, gestern war es, glaube ich, getitelt, diese Spieler lassen Niko Kovac hängen. Ja. Aufgeführt war unter anderem Adeyemi, Pascal Groß.
Ja, ja.
Ist das?
Ja, ich meine doch nur, dass das Phänomen in Dortmund.
Aber lassen diese Spieler ihn gerade
sagen, darum geht's doch nicht. Keiner bewusst. Manchmal einer ist einer sauer, wie auch immer. Mhm. Fakt ist, dass auch in den letzten Jahren in Dortmund man immer gesagt hat, manchmal fehlt ein bisschen was oder es fehlt ein Stück. Man kann das nicht immer beschreiben, wie auch immer. Und jetzt kommt einer, der versucht, das alles zu stabilisieren. Er nimmt doch für sich überhaupt nicht in Anspruch, dass er alles richtig macht. Aber er tut diesem Verein gut, er tut dieser Mannschaft gut. Und alte Fehler, die die Mannschaft und einzelne Spieler auch in der Vergangenheit dann immer mal gezeigt haben, jetzt gucken wir mal, ob der Trainer am Ende auf der Strecke bleibt oder ob wir dann auch in die Kritik kommen, ist ja am Ende ein Dortmunder Phänomen. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Und deshalb Und wir müssen das Anspruchsdenken grundsätzlich erhöhen. Ich bin irgendwie Anfang der 90er Jahre mal zu Borussia Dortmund gekommen. Da war es wichtiger, ein Saisonspiel gegen Schalke zu gewinnen, als am Ende irgendwo, dass wir stehen. Und irgendwann habe ich das in der Pressekonferenz mal benannt. Solange der Geist dieses Clubs sich darauf beruht, Schalke 04 zu schlagen und nicht Meisterschaften oder irgendetwas zu gewinnen, werden wir uns klein machen. Und wenn wir jetzt wieder eine Diskussion führen, und deshalb gehe ich ein bisschen stärker darauf ein, um zu sagen, da ist jemand, der kann das, der ist nicht perfekt, der hat diese Mannschaft aus 10, 11 in der Positionierung geholt, der hat das so. Wir stehen jetzt, sind nicht ganz zufrieden und stehen jetzt noch einigermaßen da und müssen jetzt, wie du sagst, ein paar Dinge korrigieren.
Ja,
diesen Beweis muss man antreten. Aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wieder grundsätzlich über etwas zu diskutieren, was einer gewissen Mitte und einer gewissen Sachlichkeit nicht folgt. Und das passiert in Dortmund oftmals aus der Emotionalität auch der Menschen heraus, die dann entweder zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend sind. Das wird dich aber nicht stabilisieren. Und das ist ein Prozess.
Wie kriegt man das denn hin?
Ja, das ist ein Prozess, der die ganze Stadt betrifft, auch den Verein betrifft. Und man muss den Mut haben, es zu benennen. Und wir haben vorher über die Nationalmannschaft gesprochen. Und wir sollten jetzt anfangen, auch Menschen ein Stück weit mehr zu vertrauen und einem Trainer zu vertrauen, der in einem Prozess diese Mannschaft gerade entwickelt. Und ja, jetzt haben wir am Wochenende eins auf dem Hinterkopf bekommen, auch diese Mannschaft. Und das ist ärgerlich. Und da hat sich jeder, der mit Borussia Dortmund sich beschäftigt, geärgert. Aber eine Stunde später, zwei Stunden später, ein bisschen wieder, okay, wo stehen wir, was sind die Ursachen, wo müssen wir dran arbeiten, wie kommen wir da so aus dem zuletzt ja nur ein Tor gemacht, die Spiele auch nicht so, wie kommen wir wieder dahin? Das ist doch die Herausforderung und nicht jetzt in depressive Phasen zu gehen oder einzelne Leute, die es nachgewiesen haben, zu attackieren. Es macht keinen Sinn.
Einigen wir uns darauf, dass wir beide Niko Kovac Fans sind und hoffen natürlich auch aus Dortmunder Sicht, dass Niko Kovac noch lange erfolgreich bleibt. Wir sind schon wieder am Ende, Matthias. Die Stunde ist geflogen.
Ja.
Wir sehen uns Mitte Dezember hier an der Stelle wieder bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Bis dahin.
Das war's leider schon wieder mit Sammer und Basile, der Hagedorn Podcast. Präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe.